Das Kölner Corona-Update.
Bedenken Sie bitte bei Ihren Erwartungen an diesen 30. April auch, dass wir gerade mitten in der, wenn Sie so wollen, ersten Öffnungswelle stehen. Die Öffnung von Geschäften hat ab dem 20. April in einzelnen Ländern begonnen, in anderen Ländern erst ab dem 22. und 23. Tage später. Und wir haben gesagt, wir wollen bei unserem vorsichtigen Vorgehen in den verschiedenen Öffnungsschritten immer im Blick haben, wie sich Öffnungsentscheidungen auf das Infektionsgeschehen, auf die Infektionszahlen auswirken. Und das sieht man eben erst wirklich 10, 12, 14 Tage später nach dem Beginn einer Öffnungsmaßnahme. Und das heißt, dieser 30. April kommt zu früh, um die Auswirkungen der Öffnungen, die ab dem 20. oder zum Teil sogar noch später gegriffen haben, zu beurteilen. Und für Konsequenzen daraus und für weitere Beschlüsse ist der 6. Mai, der ja auch schon genannt worden ist, also das richtige Datum. An diesem 30. April wird es wichtige vorbereitende Beratungen und sehr begrenzte Beschlüsse geben.
Der Sprecher der Bundesregierung, Steffen Seibert, mit einem kleinen Dämpfer in Sachen Aussicht auf weitere Lockerungen. Und damit herzlich willkommen und guten Abend an diesem Montag. Mein Name ist Stefan Bartsch und wir werfen jetzt wieder gemeinsam einen Blick auf die aktuellsten Entwicklungen in Sachen Corona hier bei uns in Köln. Wir sprechen mit unserem Reporter über die Maskenpflicht, die seit heute gilt. Und wir sprechen mit einem Pflegeexperten unter anderem darüber, welche Hilfsangebote Menschen in Anspruch nehmen können, die zu Hause einen Angehörigen pflegen müssen und welche Chancen die Corona-Krise für den Pflegeberuf möglicherweise mit sich bringen könnte. Zunächst aber, wie gewohnt, die Meldung des Tages im Schnelldurchlauf mit Rebecca Otten.
Hallo und guten Tag. Zunächst die Zahlen aus dem Krisenstab der Stadt Köln, Stand 15.30 Uhr. Insgesamt gibt es bislang 2.259 bestätigte Coronavirus-Fälle. Davon konnten bereits weit über 1.900 aus der Quarantäne entlassen werden. Aktuell sind über 190 Menschen an Covid-19 erkrankt. Eine weitere Person ist seit gestern Nachmittag gestorben. Dabei handelt es sich um eine 54-jährige Frau, die laut Gesundheitsamt mehrere chronische Vorerkrankungen hatte. Die Notbetreuung in den Kölner Kitas wird jetzt nach und nach ausgeweitet. Immer mehr Berufsgruppen können ihre Kinder wieder abgeben. Das Land hat ein neues Papier für die Kitas vorgelegt. Damit treten auch weitere Hygiene- und Arbeitsschutzmaßnahmen in Kraft. Alle städtischen Kitas würden jetzt mit Desinfektionsmittelspendern ausgestattet, erklärte die Verwaltung. Oberbürgermeisterin Reker hat dem Rat vorgeschlagen, auch die Elternbeiträge für den restlichen April zu erstatten. Der TÜV Rheinland mit seinem Sitz in Köln rechnet in diesem Jahr mit erheblichen finanziellen Einbußen durch die Corona-Krise. 2019 hatte man weltweit zum ersten Mal über 2 Milliarden Euro erwirtschaftet. Nun ist der Betrieb in vielen Ländern außerhalb Deutschlands zum Erliegen gekommen, hieß es heute in der Jahresbilanz. Von weit über 21.000 Mitarbeitern weltweit könne aktuell gut die Hälfte nicht arbeiten. Der TÜV Rheinland ist eigentlich in über 50 Ländern aktiv. Im evangelischen Krankenhaus Kalk können Patienten trotz Corona-Schutzmaßnahmen ihre Angehörigen ab sofort wieder sehen. Das Krankenhaus stellt ihnen Tablets mit einer Videokonferenz-App zur Verfügung. So können Patienten kostenlos Kontakt zu ihren Angehörigen aufnehmen. Seit über einem Monat gilt das generelle Besuchsverbot für Krankenhäuser. Und jetzt der Überblick, was sonst noch in NRW und der Welt passiert ist. Einer mutmaßlichen Bande von Geldautomatensprengern wird jetzt der Prozess im Düsseldorfer Landgericht gemacht. Es geht um Fälle der vergangenen beiden Jahre, auch in Köln. Die Täter sollen immer nachts rüber aus den Niederlanden gekommen sein und bei ihren Taten rund 385.000 Euro erbeutet haben. Die Staatsanwaltschaft vermutet, es handelt sich um eine kriminelle Bande aus dem Raum Utrecht. Saudi-Arabien hat die Todesstrafe für Minderjährige abgeschafft. Das sei in einem Dekret von König Salman festgelegt worden, melden die dortigen Staatsmedien. Weltweit zählte Saudi-Arabien neben China und dem Iran zu den Ländern mit den meisten Hinrichtungen. 2019 wurden dort nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Amnesty International 184 Menschen hingerichtet. Die höchste Zahl, die Amnesty je für das autoritär geführte Land dokumentiert hat. Der Nordpol könnte schon in wenigen Jahren ab und zu eisfrei sein. Davon gehen zumindest jetzt Hamburger Wissenschaftler aus. Sie sagen, bis zum Jahr 2050 wird der Nordpol nach ihren Berechnungen zumindest in einigen Sommern eisfrei sein. Eine Analyse von 40 Klimamodellen habe ergeben, dass das Eis im arktischen Ozean auch dann schmelzen werde, wenn die Menschheit ehrgeizige Klimaziele beim Kohlendioxidausstoß verwirkliche. Und soweit die Kurznachrichten bis 17 Uhr mit Rebecca Otten.
Seit heute heißt es auch bei uns in Köln, Maske auf beim Einkauf und bei der Fahrt mit Bus und Bahn. Wer sich nicht daran hält und erwischt wird, muss demnächst tief in die Tasche greifen, so der Leiter des Krisenstabs der Stadt Köln, Stefan Keller, heute.
Man muss auch ganz klar sagen, wer gegen die Maskenpflicht verstößt, wird von uns dann demnächst auch mit einem Bußgeld belegt, 150 Euro. Und das ist auch richtig so, weil eine Pflicht ohne entsprechende Sanktion wäre ein zahnloser Tiger.
Über das Thema spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Frank Waltel, grüß dich.
Hallo Stefan, hallo Köln, hallo Umland, hoffe, es geht euch allen gut.
Frank, du warst heute in der Stadt unterwegs, wie war so dein Eindruck?
Ja, mein Eindruck war, dass sich die Kölnerinnen und Kölner ganz überwiegend an diese Maskenpflicht, ich bleibe jetzt bei diesem Wort, halten, das umsetzen, aber es gibt durchaus auch noch Stellen, an denen man eigentlich gerne Masken sehen würde, aber keine sieht. In den Supermärkten und entlang der Schildergasse im Einzelhandel, da war ich vor allen Dingen mal unterwegs und habe geguckt, da hatte ich schon den Eindruck, dass das sehr streng umgesetzt wird. Ich habe da in den Läden nur Menschen mit Masken gesehen. Oft standen Mitarbeiter vor der Tür, haben kontrolliert, haben gegebenenfalls auch nochmal die Hände der Kunden desinfiziert, Masken an Kunden verteilt. Nee, das habe ich jetzt in den Geschäften, wo ich war, nicht gesehen. Dafür haben wir zu wenige, war die Antwort. Und wie gesagt, an der einen oder anderen Stelle hätte ich mir ganz gerne doch noch vielleicht ein paar mehr Menschen mit Maske gewünscht.
Das waren welche Stellen?
Ja, zum Beispiel bei der KVB, muss ich ganz ehrlich sagen. Also in den Bussen und Bahnen war es so okay. Da hatten eigentlich alle eine Maske mindestens dabei. Ganz vereinzelt hast du in den Straßenbahnen rund um Neumarkt, Barbarossaplatz, Heumarkt, das war so die Ecke, wo ich so ein bisschen darauf geachtet habe, hast du eben halt Menschen gesehen, die diese Maske wieder unters Kinn gezogen hatten. Ja, also das ist ja nur nicht Sinn der Sache. Du hast sie dabei, aber ziehst sie halt nicht richtig auf. Und was mich wirklich sehr verwundert hat, ist die Tatsache, dass ich an den Haltestellen selber, also an den KVB-Haltestellen, kaum Menschen mit Masken gesehen habe, eigentlich gar keine. Selbst die Mitarbeiter der KVB hatten da keine Masken auf oder eben halt nur ganz wenige von diesen Mitarbeitern. Das fand ich schon sehr überraschend.
Was sagt die KVB dazu? Weil, also das habe ich zum Beispiel heute auch beobachtet auf dem Hinweg, dass wenige Leute eine Maske auf hatten und auch das Personal eben nicht.
Sie sagt, das darf nicht sein. Alle Mitarbeiter seien angewiesen, diesen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Da soll jetzt intern nochmal drauf hingewiesen werden, sagte mir ein Sprecher. Das ist vielleicht auch einfach ein bisschen Unwissenheit bei den Fahrgästen, ja, die nicht genau wissen, wo sie jetzt überall so eine Maske tragen sollen. Aber ja, da wird in den nächsten Tagen sicherlich noch verstärkt auch kontrolliert werden müssen.
Und wir haben es gerade schon gehört, mittlerweile ist es auch klar, es wird richtig teuer, sagt zumindest der Leiter des Krisenstabs, Stefan Keller. Ne?
Ja, richtig teuer. 150 Euro hat die Stadt jetzt als Bußgeld festgelegt. Das ist saftig, auch im Vergleich zu anderen Städten. Die Stadt Köln setzt aber auch erstmal auf die Vernunft der Kölner. Auch das hat der Stadtdirektor ja gesagt. Und auch ja, gibt so eine kleine Eingewöhnungszeit, sage ich jetzt mal so. Ab Mitte der Woche würde ich mich dann aber wirklich nicht mehr darauf verlassen, dass ich bei einem Verstoß gegen diese Maskenpflicht dann wirklich auch mit einer kostenlosen Verwarnung davonkomme. Das wird schon teuer werden.
Jetzt ist das nicht die einzige Sache innerhalb von Corona, die seitens der Stadt kontrolliert werden muss. Wie kommt die Stadt denn überhaupt nach in dem ganzen Kontrollwahnsinn, nenne ich es mal?
Ja, wenn du jetzt Mitarbeiter des Ordnungsamtes bei der Stadt Köln bist, dann hast du bestimmt wenig Langeweile, wenn du so unterwegs bist auf der Straße. Die müssen ja wirklich viel kontrollieren. Und klar ist auch, da stößt das Ordnungsamt so ein bisschen an die Grenzen. Ja, also du kannst nicht überall schauen, stimmt das in der Gastronomie, stimmt das im Einzelhandel, hat jeder die Maske auf oder so. Das wird nur mit Stichproben gehen. Die macht die Stadt und ja, das wird sicherlich auch jetzt in den nächsten Wochen so sein.
Über 500 Mal ist das Ordnungsamt bereits gegen Verstöße gegen die Covid-19-Schutzverordnung angegangen. Es gibt also immer noch Leute da draußen, die nicht so richtig verstanden haben, worum es geht, oder?
Ja, die nicht verstanden haben, worum es geht, die das vielleicht auch nicht ernst nehmen. Oder die dritte Möglichkeit vielleicht, die Regeln nicht genau kennen. Ich war heute Vormittag zum Beispiel in einem Bäcker hier bei mir um der Ecke. Kein Kunde. Kunde hatte da eine Maske auf. Die Plexiglasscheiben an der Theke reichen, hieß es. Also die Dinger, die dich zum Beispiel im Supermarkt auch von der Kassiererin abtrennen. Nee, die reichen eben nicht. Für die Verkäufer oder Mitarbeiter kann sowas reichen. Für alle Kunden gilt beim Einkaufen, egal wo, du musst diesen Mund- und Nasenschutz tragen. Das ist Pflicht, ob du jetzt in den Supermarkt gehst, ob du dir eine Hose kaufst, ob du dir eine Pizza abholst oder eine Pommes. Das Ding muss auf.
Du hast ja auch einen Mundschutz. Was war das dein Gefühl heute? Weil ich habe zum Beispiel auch heute zum ersten Mal wirklich einen Mundschutz aufgehabt. Was war dein Gefühl? Wie hat sich das angefühlt für dich?
Ich habe schon vor ein paar Tagen angefangen, dann tatsächlich einen auch zu tragen, insbesondere im Supermarkt beim Einkaufen. Das Erste, was mir so hängen geblieben ist, ich muss ein Ding finden, durch das ich auch atmen kann. Ja, also ja. Und das war man fühlt sich so ziemlich bedrängt. Insofern kann ich diese Hemmschwelle schon auch nachvollziehen. Mittlerweile habe ich ein, zwei Modelle, mit denen ich ganz gut klarkomme. Was mir auch so ein bisschen auffällt, ist, dass diese Warnung, die man im Vorfeld gehört hat, so, boah, Masken sind ja hilfreich, aber sie ersetzen eben halt nicht diesen Abstand, ja, diesen Mindestabstand, um sich und nicht anzustecken. Bei dem einen oder anderen wirkt diese Maske vielleicht so, dass sie dann plötzlich doch wieder näher rücken. Also ich habe so den Eindruck, dass mir die Leute wieder ein bisschen mehr auf die Pelle rücken, um das mal so salopp zu sagen.
Mhm. Danke, Frank Waltl, für die Infos bis hierhin und wir hören uns am Mittwochabend wieder.
Sehr gerne, alles Gute.
Pflegekräfte, egal ob in Krankenhäusern oder Altenheimen, gehören zu den systemrelevanten Berufsgruppen. Wie wichtig und kräftezehrend ihre tägliche Arbeit ist, merken wir alle gerade in dieser Zeit nochmal umso deutlicher. Aber es gibt auch diejenigen, die zwar eine ähnlich harte Arbeit leisten, aber das sozusagen im Verborgenen tun. Kinder, die ihre kranken Eltern zu Hause pflegen oder der Ehemann, der sich um seine pflegebedürftige Frau kümmert. Und die jetzt auch auf Unterstützung Angebote wie beispielsweise die Tagespflege verzichten müssen. Welche Möglichkeiten sie trotzdem haben, Hilfe in Anspruch zu nehmen, um auch selber mal durchatmen zu können, darüber hat mein Kollege Konstantin Klostermann bereits letzte Woche mit dem Pflegeexperten Marc Bennerscheid gesprochen.
Marc Bennerscheid, was hören Sie denn als Experte im Moment, gerade in diesen Corona-Zeiten, aus den Krankenhäusern, aus den Pflegeheimen oder auch vielleicht auch aus den Wohnungen und Haushalten, da wo privat gepflegt wird? Was hören Sie, wie groß ist die Sorge?
Naja, das sind natürlich drei ganz unterschiedliche Themenfelder. Das eine ist natürlich das, was wir alle mitbekommen. Wir versuchen momentan, die Pandemie einzudämmen. Wir versuchen, die Intensivbetten freizuhalten. Es konzentriert sich sehr stark auf die Krankenhäuser. Ich glaube, das, was wir alle mitbekommen, ist, das ist gelungen. Und das, was ich von Kolleginnen und Kollegen höre, die in Krankenhäusern arbeiten, ist, dass es ein sehr entspanntes, ruhiges Arbeiten ist, dass die Kapazitäten frei sind. Okay, das war der Plan, das wissen wir alle. Und Herr Spahn hat ja jetzt auch entschieden, es kann wieder mit dem Normalbetrieb langsam begonnen werden. Der nächste Punkt sind natürlich die Altenheime, die Pflegeheime. Und da erleben wir natürlich eine echte Krise, weil da geht so eine Pandemie natürlich rum wie ein Lauffeuer. Da haben Sie einmal so ein Virus, so schnell können Sie das gar nicht erfassen, gerade am Anfang dieser Infektion. Und dann haben Sie diesen totalen Effekt, ja, der Verbreitung in solchen Heimen. Und dann ist der dritte Punkt natürlich die Menschen, die zu Hause sind, die eigentlich in der Öffentlichkeit nicht vorkommen. Zumindest ist das mein Gefühl und ich frage mich immer, was ist mit diesen Menschen? Denn pflegebedürftige Familien sind sowieso schon mal isolierter, als das normalerweise ihr Leben war, ja, indem sie eben nicht Pflegebedürftigkeit und Krankheit hatten. Ich finde, diese Menschen brauchen auch Aufmerksamkeit und die brauchen Schutz und die brauchen vor allen Dingen Antworten und Hilfen.
Gerade die Menschen, die zu Hause pflegen, Angehörige pflegen, Ehepartner pflegen, da liest man häufig, die fühlen sich im Moment ein bisschen vergessen von der Politik. Können Sie das teilen? Können Sie das bestätigen? Haben Sie auch solche Erfahrungen gemacht?
Ja, also ehrlich gesagt kann ich das insofern teilen, weil sie kommen einfach nicht vor. Also wenn ich mir die Berichte im Fernsehen anschaue, dann höre und sehe ich wirklich leider sehr wenig darüber. Und das finde ich auch gut, dass wir genau das jetzt auch öffentlich machen und sagen, diese Familien gibt es. Und sie waren vor der Krise schon alleine und natürlich mit allen Unterstützungs- und Hilfemöglichkeiten, die der Staat bietet. Aber jetzt sind sie es noch viel stärker. Es gibt natürlich, und das wissen wenige Menschen, Hilfsangebote, Unterstützungsangebote. Es gibt sowas wie Hotlines, auch für pflegende Angehörige mit Psychologen, die gratis sind. Und ich finde, das ist wichtig, dass man auf diese Angebote aufmerksam macht, dass Menschen Entlastung bekommen. Also ganz, ganz spannend finde ich, und auch das ist mir in der Öffentlichkeit leider noch nicht so richtig begegnet, also in der Information. Es gab am 30.03. Erklärung des Spitzenverbandes der gesetzlichen Krankenversicherung, die mit so einem Paket, das nennt sich der Pflegerettungsschirm, sofort reagiert haben. Und die sagen hier ganz besonders, dass sie sozusagen Unterstützung für Pflegebedürftige in dieser Pandemie einsetzen wollen. Ich nenne mal ein Beispiel, also wenn sie jemanden zu Hause versorgen und dieser Pflegebedürftige geht in die Tagespflege üblicherweise, Reise, damit sie als Angehöriger eben die Entlastung haben, dann geht das momentan wahrscheinlich nicht, denn die Tagespflegen können ja eigentlich gar nicht arbeiten aktuell. Was machen sie also, wenn sie plötzlich 24 Stunden zusammen sind? Und da hat sich dieser Spitzenverband überlegt, wir wollen unkonventionelle Lösungen und wir nutzen das Budget, das eigentlich für die Tagespflege zur Verfügung steht, auf Antrag, also sie müssen natürlich bei der Kasse einen Antrag stellen, darauf sich berufen und sagen, meine Nachbarin Hildegard, ja, kann zweimal die Woche zu uns rüberkommen. Natürlich ist das immer ein Risiko, aber es ist auch eine Entlastung für diesen Menschen und würde meinen Mann, meine Frau, meine Tochter, egal wen, betreuen.
Aber das heißt auch, ich kann als Nachbar meine Hilfe anbieten, auch wenn ich gar nicht ausgebildete Pflegekraft bislang bin.
Absolut. Du als Laie kannst sofort handeln, du kannst sofort nach nebenan gehen, du kannst sofort dem pflegebedürftigen Menschen deine Hilfe anbieten. Ob sie die wollen, das ist natürlich eine andere Frage, weil natürlich auch immer die Angst wahrscheinlich besteht, bringt der oder die mir nicht möglicherweise auch dieses Virus ins Haus, was ich ja eigentlich vermeiden will. Aber ich glaube, das muss man abwägen. Am Ende ist die Belastung, 24 Stunden mit einem Pflegebedürftigen zusammen zu sein, hoch. Und wenn dann Entlastungsangebote plötzlich wegbrechen und Tagespflege ist ein super Entlastungsangebot, dann finde ich, kann das eine gute Möglichkeit sein.
Gibt es sonst vielleicht ein paar Tipps, die Sie haben, vielleicht auch auf psychologischen Ebene vielleicht? Ich kann mir vorstellen, dass es viele gibt, wo irgendwann der Punkt gekommen ist, ich kann nicht mehr.
Also ich glaube, das Wichtigste ist und sicherlich auch das Schwerste, wenn ich an diesen Punkt komme, dass ich das formuliere, dass ich das sagen kann und dass ich mich das auch traue. Denn das ist überhaupt nichts Schlimmes. Wir wissen von professionell Pflegenden, die an ihre Grenzen kommen. Und als Angehöriger ist es viel, viel schwieriger, weil sie Teil des Systems sind, weil sie unmittelbar emotional betroffen sind. Wichtig ist, dass wir erstmal den Menschen Mut machen, dass sie das loswerden. Denn das ist schon mal die Hälfte der Miete. Das kennen wir ja alle aus anderen Lebenssituationen. Manchmal hilft einfach schon das Gespräch. Das ist der eine Teil. Und der andere ist aber auch wirklich dann vielleicht den Mut zu haben, sich Hilfe zu holen.
Jetzt haben wir die ganze Zeit über die Seite der Pflegenden gesprochen. Da sprechen wir auch über die Zupflegenden. Für die ist das natürlich auch nicht leicht, gerade auch in einem Altenheim. Kann man da irgendwie helfen?
Naja, letztlich, ich habe selber gerade die Erfahrung gemacht, ich war in einem Heim und habe da ein bisschen mitgeholfen, weil es da einfach auch eine große Not gab und ich als Krankenpfleger gedacht habe, okay, das ist jetzt ein Moment, den kann ich auch mit meiner Ausbildung nutzen. Dieses Heim, ich will das mal als Beispiel nennen, hat das versucht natürlich aufzufangen. Das heißt, die haben geguckt, wer kann im sozialen Dienst noch weiter mit unterstützen? Wie können wir gerade dann, wenn Menschen in so eine Traurigkeit fallen, also sie haben da jemanden sitzen, der plötzlich merkt, ich halte das hier nicht mehr aus, ich habe hier den Lagerkoller, vermisse meine Angehörigen, dann zu diesen Menschen zu gehen, das Gespräch zu suchen, aber auch wirklich die Medien, die wir haben, zu nutzen. Die haben zum Beispiel eine ganze Vielzahl als Heim an Tablets gesammelt und gesucht, auch in der Gemeinde, und haben versucht, darüber sozusagen zu FaceTimen. Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Und da muss man auch nicht drum herum reden. Es bleibt belastend für die Menschen in ihren Zimmern. Und da hilft Gespräch, da hilft Zuneigung, da hilft, finde ich, aber auch die Menschen ernst nehmen und auch zu sagen, ich kann das total verstehen. Also ich habe das so getan, wenn ich in die Zimmer gekommen bin, dann habe ich den Leuten auch gesagt, ich kann wirklich verstehen, dass das für sie hier total furchtbar sein muss.
Was würden Sie sagen, diese Corona-Krise, jetzt haben wir viel über die Probleme, über mögliche Linderungen und Tipps gesprochen, aber welche größte Sorge, welche größten Probleme birgt diese Corona-Krise für die Pflegesituation allgemein? Aber vielleicht auch welche Chancen?
Also die Menschen, die gepflegt werden, sind natürlich wirklich die stark betroffenen Risikogruppen. Und natürlich muss man sagen, am Ende ist das größte Problem, dass diese Menschen diesen Virus nicht überleben können. Dann gibt es aber natürlich auch das Problem, dass wir alle in der Pflege, ob jetzt stationär oder ambulant, uns komplett umstellen müssen. So, und jetzt sage ich auch sofort den Vorteil darin. Also diese Sensibilisierung, die wir momentan erfahren, bezogen auf Hygienemaßnahmen, schadet sicherlich nicht der Pflege. Weil ich glaube, und das erleben wir ja auch in vielen Berichten der letzten Jahre, dass es immer wieder Krankenhauskeime und viele Infektionen gab. Und natürlich ist Hygiene der große Schlüssel auch zum Erfolg. Insofern denke ich, das birgt schon auch viele Chancen, auch sich stärker zu digitalisieren. Es birgt auch politische Chancen. Auf einmal werden viele Dinge auch ausgesetzt, die vorher undenkbar waren. Ja, also ich glaube, wir müssen nochmal neu das Gesundheitswesen betrachten und überlegen, was ist sozusagen der Kern? Macht es Sinn, viel Zeit in Dokumentationen zu verwenden oder sollten wir uns nicht nochmal auf Schwerpunkte konzentrieren? Können wir Zeiten nicht auch besser vielleicht damit verbringen, uns um Hygienemaßnahmen stärker zu kümmern?
Das heißt also, eventuell könnten wir in 2 Jahren sagen, okay, in der Pflege hat sich wegen Corona auch etwas zum Guten gewendet, wahrscheinlich auch was Wertschätzung und vielleicht ja auch Bezahlung angeht von Pflegekräften. Da wurde in den letzten Jahren oft drüber gesprochen, dass die nicht ausreicht, aber es wurde nie was getan und jetzt wird abends geklatscht, jetzt gibt es Zuschläge, die auf einmal möglich sind. Haben Sie da Hoffnung, dass da auch langfristig was ins Positive da verändert werden kann?
Natürlich hoffen hoffen wir alle, dass es nicht nur beim Klatschen bleibt und dass sozusagen die Worte, die wir jetzt alle hören von ganz oben, dass denen auch Taten folgen. Ich bin da skeptisch, muss ich ganz ehrlich sagen, persönlich skeptisch, weil natürlich über die letzten Jahre viel diskutiert wurde und es immer irgendwie Ideen gab zu verbessern. Ob das dann tatsächlich eintritt, das werden wir sehen. Natürlich ist das eine Anerkennung, dass Menschen klatschen, aber es ist irgendwann auch genug. Es fehlt ganz klar daran, dass eine Aufwertung dieses Berufs stattfinden muss. Das hat nicht nur was mit Bezahlung zu tun, das hat auch was mit dem Status des Berufs zu tun, mit dem Inhalt, mit sich fragen, was macht diesen Beruf eigentlich aus? Das, was da momentan geleistet wird, das ist ja, also ich sage jetzt nochmal diese verschiedenen Schienen, wenn wir auf Intensivstationen gucken, da sind natürlich hochqualifizierte Menschen, die in der Regel alle nochmal zweijährige Fachweiterbildungen besucht haben, die natürlich Spitzenmedizin können und Spitzenpflege, das ist gar keine Frage. Wenn Sie aber auf ganz klassischen allgemeinen Stationen gucken, dann haben Sie auch schon ein riesiges Gefälle und damit will ich nicht Menschen abwerten, aber ich will nur sagen, man muss schon auch gucken, wie qualifiziert man auf Dauer diese Menschen, wie schafft man diesen Beruf sozusagen, wie macht man ihn attraktiv und spannend, denn am Ende ist er das ja.
Marc Meinerscheid, danke fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Und wie immer gibt es zum Abschluss noch ein bisschen nützliches Wissen, heute mit der Deutschlehrerin Frau Schuchert.
Es ist klar, dass wir alle in dieser Situation zusammenhalten. Wird das jetzt mit einem oder mit zwei S geschrieben? Ihr habt keine Ahnung? Dann verrate ich euch einen Trick. Nach Verben des Fühlens, Denkens, Meinens, Sagens und Wollens wird das mit zwei S geschrieben. Es ist klar, dass das von eben mit zwei S geschrieben wird. Und ich finde, dass das sehr leicht ist.
Und wir hören uns am Mittwochabend mit einer neuen Folge wieder. Bis dahin bleibt gesund und haltet durch.
Das Kölner Corona-Update.